Der Politik-Podcast vom Bericht aus Erfurt.
Hallo und herzlich willkommen zu 45 Minuten Thüringen. In unserer heutigen Ausgabe geht es eigentlich nicht um Politik, aber eigentlich schon um Politik, denn immerhin, was wäre die Politik ohne Medien? Aber was wären die Medien ohne, und das würde ich jetzt erstmal so ein bisschen als These etwas überspitzt sagen, ohne Kontrolle? Und einen, der Medien kontrollieren darf, soll, muss, wie das genau aussieht, haben wir heute im Studio Jochen Fasko, Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt. Wir haben beruflich miteinander zu tun. Medienkontrolle, heißt das in Deutschland inhaltliche Überwachung? Was macht die Landesmedienanstalt?
Also erstmal ist in Deutschland die Zensur verboten. Also wenn man Kontrolle hört, da würde ich ja sagen, der Normalbürger sagt, die kontrollieren, was da gesendet wird. Und wir haben zum Glück verfassungsrechtlich Meinungsfreiheit, Rundfunkfreiheit, Pressefreiheit. Das heißt, jeder kann das sagen, was er sie will. Jeder kann das auch veröffentlichen, was er sie will, muss aber die Konsequenzen tragen. Und wenn jemand die Landesmedienanstalten geben dann Lizenzen, wenn jemand eine Lizenz hat als Radiomacher, Fernsehmacher, dann ist am Ende die Überprüfung dessen da, ob das, was dort gesendet worden ist, auch übrigens das Internet, was im Internet zu finden ist, ob das gegen Gesetze verstößt. Und das ist eine Aufgabe unter anderem, die die Landesmedienanstalten haben.
Jetzt kommen noch die anderen Aufgaben, natürlich auch noch fix sagen.
Naja, also erstmal, wir sind schon dafür da, dass diese Medienlandschaft, diese private, wir sind nicht für den Pressebereich zuständig, wenn er ganz normal ausgedruckt irgendwie verteilt oder verkauft wird. Aber im Online-Bereich dann schon als Telemedium wird es ein Thema von uns. Wir sind nicht zuständig, um das auch mal gleich rauszunehmen, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also MDR, Hessischer Rundfunk, Bayerischer Rundfunk, Deutschlandfunk, ZDF und so weiter. Aber für den ganzen anderen Rest. Und das ist mittlerweile auch 90% unserer Arbeit betrifft die Internetwelt. Das ist schon herausfordernd. Und zum einen also in dieser klassischen privaten, kommerziellen oder nennen wir es werbefinanzierten Welt gibt es in der Regel Lizenzen, die werden ausgeschrieben. Und diese Lizenzen sind dann die Grundlage dafür, dass man bestimmte Dinge, zum Beispiel ein landesweites Hörfunkprogramm, veranstalten darf. Darüber hinaus gibt es natürlich dann die Aufsicht über, wie ich es gerade beschrieben habe. Es könnte ja sein, dass, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, Sie betreiben ein Fernsehen und wenn jemand anruft und sagt, Mike Langer sendet, was Sie natürlich nicht machen, aber ab 20 Uhr Nachmittag, abends, Sachen, die sehr in Sachen Jugendschutz ein Problem sind, dann schaut sich das jemand an und es macht nicht die Polizei oder, keine Ahnung, der Innenminister oder seine Behörden. Das muss und soll und darf nur in Deutschland eine völlig unabhängige Behörde machen. Wir sind eine Behörde und dann schauen wir uns das an, was Mike Langer um 20 Uhr da gesendet hat beim Quiz. Und dann sagen wir, nein, das war ja bei weitem nicht so oder es war Kunstfreiheit. Aber wenn es so gewesen wäre, dann würden wir auch nicht, wir können ja nicht die Zeit zurückdrehen und es gibt eben, wie gesagt, keine Zensur im Sinne von, hey, also lieber Herr Langer, wenn Sie jetzt nächstes Mal sowas machen oder wenn, dann bitte aufpassen, sondern das ist Ihre Verantwortung, aber wir können sagen, die Wiederholung ist nicht erlaubt. Aber wie gesagt, das ist der Bereich der Aufsicht, der Lizenzierung und da geht es oft um Jugendschutz, um Impressumspflicht, gerade im Internet und dann haben wir auch noch einen großen, großen Bereich, wo wir ja lernen aus diesen ganzen Entwicklungen der Medienwelt und junge, mittlere, ältere Menschen versuchen fit zu machen. Nehmen wir das Medienbildung, digitale Bildung, heutzutage auch KI-Bildung. Und da ist sehr, sehr viel Kraft, sehr viel Arbeit, sehr viel auch Geld drin. Übrigens auch die Bürgermedien, das ist in Thüringen eine Besonderheit, machen auch sehr viel Medienbildung. Die sind nicht werbefinanziert, aber kriegen auch ein bisschen Geld von uns. Und dann haben wir noch ein paar andere Themen. Zusammenarbeit aller Medienanstalten. Europa ist dabei. Viele technische Fragen. Wo entwickelt sich UKW hin? Was ist mit DVB-T, DAB+, das sind diese neuen Formate. An denen arbeiten wir auch. Also Sie merken, es ist schon ein großes Portfolio von Themen. Aber vor allem ist es Aufsicht, Schutz und Befähigung, Kompetenz. Vielleicht als ganz kurze Beschreibung.
Jetzt gab es da so eine relativ, ja doch, ein, ich sag mal auch vielleicht ein kleiner Aufreger, gar nicht mal so sehr in der Medienwelt. Es gab die Nichtzulassung von Russia Today. Oh ja. Da waren die Landesmedienanstalten ja eingebunden. Was ja immer so ein bisschen kolportiert wird, auch als Verbot von nicht liebsamer Meinung. Der Hintergrund war aber oder ist im Grunde genommen ein anderer.
Also erstmal, wie gesagt, wir können nicht etwas, was uns nicht gefällt, verbieten. Wir leben in einer freien Welt. Wir haben ein Grundgesetz, das, ich habe es ja beschrieben, diese Freiheiten auch garantiert. Und wenn irgendjemand der Staat zum Beispiel wirklich verbieten würde oder wollte, dann kann man dagegen auch bis hin zur Verfassungsbeschwerde rechtliche Mittel eingreifen und nutzen. Und Russia Today oder generell, wenn jemand gerne in die normale Fernsehwelt will, auf Astra zum Beispiel, dann braucht man noch, wir diskutieren gerade, ob das überhaupt noch notwendig ist, wie gesagt, eine Lizenz. Da muss man dann auch angeben, dass man zum Beispiel einen Jugendschutzbeauftragten hat, auch wie man das Ganze finanziert. Das ist so ein bisschen, übertreibe jetzt ein bisschen, wie so ein Gewerbeschein. Und diese Lizenz, mit der hat man auch übrigens dann das Recht, wenn man die hat, in ganz Europa auch weiter verbreitet zu werden. Und Russia Today, das war so ein Fall, ich glaube erst 3 Jahre her. Das ist übrigens ein sehr erfolgreiches, ja, sagen wir mal, Format oder Programm. In anderen Ländern, meines Wissens auch, wissen die genau, wie sie ihre Kundinnen und Kunden kriegen. Russia Today hatte das Interesse, in Deutschland eine normale Lizenz zu bekommen. Und das Blöde ist halt wirklich, wir haben als Deutsche sehr viel Erfahrungen machen müssen, was ist, wenn Medien eine bestimmte, ich muss ein bisschen aufpassen mit dem Formulieren, aber wenn Medien uns vielleicht die Dinge so sagen wollen, wie sie wollen und wir befürchten müssen, dass dahinter der Staat steht. Stichwort Staatsferne. Medien ist auch aus dem Grundgesetz ableitbar. In Deutschland sind keinesfalls Staat. Der Staat darf nicht irgendwie zum Beispiel sagen, oder der Bürgermeister von Altenburg darf nicht sagen, ja, das Programm von Mike Langer und seinen Kollegen ist und Kolleginnen ist eine tolle Sache, aber eigentlich, ich kann es besser. Oder nimmt er einfach Geld aus dem Stadtzettel und macht ein eigenes Fernsehprogramm. Und macht dann Kabelfernsehprogramm. Oder der Kanzler sagt, ich mache einfach jetzt ein eigenes drittes Programm oder ein viertes. Das geht nicht. Der Staat muss sich zurückhalten. Wir haben das erlebt in den Zeiten der Nazi-Diktatur oder generell von Diktaturen. Wir erleben es übrigens gerade in anderen Welten auch. Wie schnell es ist, dass wenn man, ein bisschen locker gesagt, Kohle hat und Macht, man Menschen manipulieren kann. Und jetzt zurück zu Ihrer Frage. Wir haben recherchiert auf diesen Antrag dieses Senders hin und haben feststellen müssen, es ist eine, auch jetzt verkürzt gesagt, Enkeltochter des russischen Staates. Und wir haben Russia Today gesagt, sie können nicht eine Lizenz bekommen, weil es gibt ja diese Staatsferne. Sie haben das trotzdem beantragt, haben dann auch sich sehr geärgert, dass wir das abgelehnt haben und dagegen geklagt. Wir haben auch gewonnen, das war auch absehbar. Es gibt übrigens so eine kleine Geschichte am Rande. Das ist, ich glaube, das kann man in so einem Format auch erzählen. Was wir zumindest dann mitbekommen haben, war es wohl auch Thema, an dem Tag hatte sich die neue Außenministerin mit Herrn Lavrov, dem russischen Außenminister, getroffen. Und es soll wohl Thema gewesen sein, wie wir entschieden haben. Und sie hat wohl übrigens auch deutlich gemacht, dass sie damit gar nichts zu tun hat. Es ist keine Staatsaufsicht. Wir sind keine Staatsbehörden. Und am Ende, das ist vielleicht auch die bisschen schon bittere Geschichte, aber viel Feind, viel eher hat Herr Lavrov der Außenminister, eine Pressemeldung an dem Tag herausgegeben und hat geschrieben, erstens kommt die deutsche Welle raus aus Russland und zweitens die Typen, die Leute, die diese Entscheidung getroffen haben, stehen auf einer geheimen Liste, das steht wirklich in dieser Pressemeldung drin, und haben Einreiseverbot in die Russische Föderation.
Also sie dürfen nicht nach Russland?
Man hat mir bedeutet, es lieber sein zu lassen.
es gibt eine andere Geschichte, die Sie mir mal vor langer Zeit erzählt haben. Ich hoffe, dass ich sie so halbwegs richtig wiedergebe, um das auch nochmal deutlich zu machen. Es gibt ja das Bundestagsfernsehen, was eigentlich dazu dient, dass man Debatten auch aus dem Büro heraus verfolgen kann. Und auch dort gab es mal Bestrebungen und hat das auch gemacht, dass man damit nach draußen gegangen ist und so ein Programmformat gebaut hatte. Und da wird ja eigentlich deutlich, was gemeint ist, weil auch das musste verboten werden.
Ja, es gibt, also das kann man auch sagen, weil das ja nicht, das ist auch öffentlich geworden, ist auch nicht schlimm. Es gab mal einen, ich glaube, es war Herr Jenninger, einen Bundestagspräsidenten, der sagte, warum kann ich nicht mein parlamentarisches Tun ins normale Fernsehen bringen? Und wir haben dann gesagt, ja, weil die Staatsferne gilt. Die Medien sind frei zu halten von staatlichen Aktivitäten. Und er hat aber dann Ideen entwickelt. Das ist übrigens in Frankreich nicht das große Problem. Da gibt es so etwas. Und er hat auch darauf verwiesen, dass man sogar über Satellit doch das französische Parlament betrachten und die Ausschusssitzungen sehen konnte. Und wir haben gesagt, ja, aber es geht bei uns eben nicht. Wir haben auch andere Erfahrungen in Deutschland. Und das Ergebnis war dann, dass wir diese Sache erklärt haben. Und es war dann auch, glaube ich, vielleicht mit ein bisschen zusammengebissenen Zähnen dann auch akzeptiert worden. Übrigens, das kann ich auch hier sagen, ist auch nichts Geheimes. Die Kanzlerin, die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel, hatte mal vor, ich würde sagen, 6, 7 Jahren die Welt der Podcasts und der Videocasts entdeckt und hatte dann die Idee, dass sie regelmäßig, weil man damit auch jüngere Leute ansprechen kann, Themen der Woche mit, ja, wie hier jetzt in einer Fernsehsendung, mit einem Moderator, mit Karten, mit einem Publikum, dass sie diese Themen der Woche oder des Monats, das weiß ich nicht mehr genau, diskutiert und dann natürlich auch Leute dazugeschaltet werden. Wir haben uns jetzt angeguckt, die erste Sendung. Wie gesagt, wir haben Freiheit. Erstmal darf jeder alles machen. Und haben dann gesagt, also da wurden auch Leute, es ging um Migration, total spannend. Da wurden Leute zugeschaltet, die Krankenschwester mit Kopftuch und andere. Und dann haben wir gesagt, wenn das regelmäßig ist, wenn das eine programmliche Annäherung hat, wenn es wie Fernsehen ist, dann darf der Staat das nicht machen. Da ist jetzt mittlerweile, gibt es auch schon wieder weitere Regelungen, aber will nur sagen, und sie hat es dann auch relativ schnell akzeptiert. Und ich habe mal sie in einem Podcast ein Jahr später mit einem berühmten Podcaster erlebt, wo sie befragt worden ist und hat sie so ein bisschen nebenbei gesagt, ich wollte ja auch mal sowas machen, aber dann haben die Behörden gesagt, nee, darf ich nicht. Also Sie merken, wir schauen schon drauf und am Ende ist Staatsferne und Unabhängigkeit. Wir sind unabhängig, wir bekommen das Geld nicht vom Staat, wir bekommen von Ihnen, hoffentlich von den Zuschauerinnen und Zuschauern, einen ganz klitzekleinen Anteil des Rundfunkbeitrags, 1,89%. Wenn man das wirklich über das Jahr legt, bekommen wir, wenn die erste Cent am 1.1. fließen würde, die von den 18,36 Euro, bekommen wir das Geld am dritten Weihnachtstag bis Silvester. Und mit diesem Geld sind wir staatlich ziemlich unabhängig finanziert. Wir haben ein eigenes, jede Medienanstalt, eine Art eigenes Parlament. Bei uns nennt es sich Versammlung, wo Thüringerinnen und Thüringer drin sind. Und die haben die Aufgabe, die Direktorin und Direktor zu wählen oder auch abzuwählen. Ich bin über für 6 Jahre jetzt schon ein paar Mal gewählt worden. Und sie haben auch die Pflicht und das Recht, diese Lizenzen zu erteilen, Haushalt zu genehmigen unseres Hauses und so weiter. Also Sie merken, das ist eine Konstruktion, das ist eine eigene Welt. Die ist öffentlich-rechtlich, aber sie ist nicht Staat. Ich bin nicht irgendwie als Direktor ein Mitarbeiter des Ministerpräsidenten, der mich dann mal morgens anrufen kann und sagen, hallo Herr Fasko, ich habe da mal gerade gestern was gesehen, da müssen wir doch mal was tun. Er kann genauso wie jeder Bürgerin, jeder Bürger was sagen, aber wir sind unabhängig und frei, wie wir entscheiden.
Bei der Versammlung nochmal ganz interessant, ich glaube 36 Leute?
Momentan 30.
30 Leute und davon sitzt sozusagen aus jeder Fraktion zwar jemand drin, aber das ist natürlich die deutliche Unterzahl. Also die Politik ist zwar beteiligt, aber in einer Unterzahl und keiner von einer Partei würde ja quasi eine Mehrheit in der Versammlung hinbekommen, weil sie im Prinzip ja nur von jeder Fraktion einer sind.
Also gute Frage, weil natürlich da zeigt sich dann am Ende auch die Bedeutung von Staatsferne, ob da vielleicht durch die Hintertür in so einer Versammlung, weiß ich nicht, 80% staatliche Akteure sind und die wählen sich dann einen, mit dem sie mehr oder weniger oder eine machen können, was sie wollen. Nein, es ist nicht so. Es gab mal so ein relativ heftiges Urteil von Karlsruhe, des Verfassungsgerichts, Bundesverfassungsgerichts, zum Thema ZDF. Und dort hat man relativ deutlich den Ländern, die sind nämlich zuständig für auch die Regulierung der Medien und auch des ZDFs und zum Beispiel auch uns, das Land Thüringen, da hat man den Ländern die Leviten gelesen und hat gesagt, ihr müsst dafür sorgen, dass diese staatlichen Akteure, die Politikakteure und 2, 3 andere Bereiche im weitesten Sinne, dass die sehr stark, sehr klein gehalten sind. Bei uns ist es auch so, es gibt also nur von den Fraktionen, nicht von den Gruppen. Einer musste mal raus, weil die Fraktion dann damals aufgelöst worden ist. Nur von den Fraktionen sind Mitglieder bei uns. Und auch die Landesregierung hat einen Vertreter. Aber das sind in der Sekunde, wo sie diese Vertretung bekommen, und das muss man auch leben und auch wissen, sind sie völlig frei. Kein Mensch kann ihnen irgendetwas zuflüstern und sagen, du musst das so machen. Und sie haben diese in diesen 4 Jahren, dafür, die sind für 4 Jahre entsandt, und in diesen 4 Jahren haben sie die Möglichkeit, dann wirklich völlig unabhängig und frei auch diese Thematik Medien in Thüringen zu entscheiden.
Und wenn man da zurückblickt, da ist, weil das ja dann auch oftmals so ein bisschen so ein Thema ist, da ist natürlich auch die AfD. Also Björn Höcke war ja viele Jahre auch in der Versammlung drin. Ohne jetzt zu tief aus dem Nähkästchen zu plaudern, die AfD, die ja das System sehr kritisch sieht, kamen da jetzt die großen Anträge, dass man das Ganze umstülpt? Herr Brandner war, glaube ich, auch eine Zeit lang. Hat man da gespürt, dass man da medial was ändern will, oder war das Business as usual?
Also die Medienpolitik der AfD, in meiner Funktion habe ich jetzt keine, ich kann jetzt schon auch eine persönliche Meinung zu diesen Dingen, die gesagt werden, aber die Medienpolitik der AfD hat sich erst so entwickelt vor einigen Jahren. In den ersten Jahren war das weniger ein Thema oder weniger zumindest ein größeres Thema in der Partei, und Herr Höcke war ein paar Jahre bei uns in dieser Versammlung, in diesem Gremium, und es war schon auch herausfordernd, diese Diskussion, aber er hat es auch sehr, habe ich mitgenommen, sehr viel davon, glaube ich, gelernt. Herr Brandner war danach einige Jahre Mitglied in der Versammlung. Heute ist es der medienpolitische Sprecher, Herr Kotter. Aber ich erlebe wirklich hier sehr konstruktives Miteinander. Ich weiß aber auch, dass die AfD auch gesagt hat, dass sie es machen würde, die Kündigung der Staatsverträge versprochen hat, sobald sie die entsprechenden Möglichkeiten hat. Und damit ist natürlich auch die Finanzierung, weil in den Staatsverträgen zu den Medien, zu der Rundfunkwelt ist auch geregelt, dass es eben einen Rundfunkbeitrag gibt, dieser frühere GEZ-Beitrag. Und wenn ich natürlich diese Sachen kündige, dann ist relativ schnell auch die Grundlage unserer Arbeit weg. Und viele Sachen, die in diesen überregionalen, in diesen länderübergreifenden Staatsverträgen stehen, die sind auch, die uns betreffen, sind damit ja auch dann für unsere Arbeit zumindest nicht mehr so einfach gültig. Also da ist schon ein Stück von nicht bloß der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Zentrum. Und ich habe auch gerade gesehen, dass das Regierungsprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt ein ganzes Kapitel für die Medienanstalt in Sachsen-Anhalt reserviert hat. Aber die größte Diskussion dort in der AfD ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Da geht es darum, aus dem Rundfunk einen Grundfunk, also einen sehr reduzierten, sehr auf den, wie Sie sagen, Grund ihrer notwendigen Arbeit reduzierten Rundfunk zu machen, zu einer Art Netflix. Und es soll, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, nur noch 10% des Rundfunkbeitrags, also knappe 2 Euro von jedem bezahlt werden. Ansonsten kann man sich die Dinge herunterladen aus irgendwelchen Mediatheken. Das wird dann schon eine andere Medienwelt sein, als wir sie heute kennen.
Aber das ist, jetzt muss ich doch mal bei dem Thema bleiben, obwohl ich gar nicht so geplant hatte. Aber das Spannende finde ich ja, jetzt sind Sie ja auch Jurist, und es ist ja letztlich auch da viel Säbelrasseln von Seiten der AfD, denn erstens muss es was Adäquates geben, das ist ja eine verfassungsrechtliche Zusage, also man muss da ja auch etwas bieten. Und dann gibt es ja auch von Seiten der AfD durchaus Ansätze zu sagen, das wird dann eben über Steuergelder, also nicht mehr über den Rundfunkbeitrag, es wird über Steuergelder gemacht, damit wäre es wieder Staatsfernsehen, was gar nicht geht. Das heißt, es ist also so ein bisschen zwischen dem eine Variante ins Spiel zu bringen, die sowieso nicht geht, und jetzt eine Variante in Sachsen-Anhalt, wo man dann doch wieder beim Beitrag bleibt, der dann allerdings geringer ausfallen soll, wobei es, glaube ich, dann auch ein bisschen einfacher gerechnet ist, als es wahrscheinlich in den Kosten dann geht. Aber ist das so einfach zu sagen, was weiß ich, hier gibt es dann in Sachsen-Anhalt halt keinen MDR mehr und aus die Maus?
Also persönliche Meinung ist, ich glaube, es geht nicht so einfach. Man kann natürlich Verträge, dafür sind sie auch da und auch angelegt, auch kündigen. In Sachsen-Anhalt hat man jetzt gerade übrigens im Landtag eine Korrektur gemacht, eine Ergänzung. Die Staatsverträge werden ja in den Landtagen, das wissen viele gar nicht, erst als Gesetz eingebracht. Und wenn der Landtag dann das nennt sich Zustimmungsgesetz, wir Landtag, Parlament stimmen zu, dass du Regierung diesen angehängten Staatsvertrag abschließen darfst. Und wenn das dann zugestimmt ist, wenn das Gesetz in Kraft getreten ist, dann geht der Ministerpräsident, er vertritt ja das Land, hin und unterschreibt diesen Staatsvertrag. Und jetzt hat man dort gerade geändert, dass also künftig auch die Kündigung, nicht bloß, dass man einen macht, sondern auch die Kündigung, das ist nämlich umstritten gewesen, ob das auch der Ministerpräsident unterschreibt, also kann er auch kündigen oder sie, dass die Kündigung künftig auch vom den Landtag beschlossen werden muss. Wobei das ja natürlich in dem Moment, wo das vielleicht Mehrheiten klar sind, sowieso egal ist. Also und die Frage war ja auch gewesen, geht das mit dieser Steuer? Natürlich erleben wir ja in den USA, dass viele Sachen auch gemacht werden, die vielleicht dann irgendwann mal entschieden werden von Gerichten, dass sie so gehen oder nicht so gehen. Das ist auch unabhängig von der AfD in anderen Fällen der Fall. Aber was aus meiner Sicht ist eine Finanzierung unabhängiger Strukturen durch eine Steuer ganz bewusst, zumindest jetzt momentan, nicht angelegt. Das Verfassungsgericht sagt es mal in den Grundsatzurteilen, die zu diesem Thema kommen. Die Länder können, weil das regelt man zusammen als Länder, können sich eine Form der Finanzierung ein gut Stück überlegen. Deswegen haben sie jetzt diesen Rundfunkbeitrag, der durch eine Kommission ermittelt wird. Da sitzen Expertinnen und Experten. Man schaut, rechnet, guckt und am Ende machen die einen Vorschlag. Aber diese Form, eine Veränderung müsste dann von denen kommen, ob das dann eine Steuer sein kann. Sie haben recht, eine Staatsferne mit einer Steuer beißt sich irgendwie. Übrigens, wir haben zumindest gelesen, dass in Sachsen-Anhalt die Medienanstalt künftig durch eine Steuer finanziert werden soll. Da habe ich auch zumindest ein bisschen geschluckt. Also wenn die AfD dann ihre Möglichkeiten wahrmacht.
Was ein Thema ist, was eigentlich jeder Medienmacher auch so ein bisschen spürt, ist die Entfremdung zwischen Medien und Mediennutzern. Ich finde immer ganz spannend, dass dann trotzdem, wenn aus Medien, und ich nehme jetzt mal alle Reihen, sei es Zeitung, wenn da was Passendes ist, dann ist plötzlich keine Entfremdung mehr da. Also wenn man es thematisch auf die eigene Linie passt. Aber trotz alledem fremdeln die Mediennutzer mit den Medien. Ist das auch Ihre Beobachtung? Spüren Sie das in der täglichen Arbeit?
Also erstens, ich finde es doch klasse, wenn sich die, für die man ein Programm macht, oder können ja auch Altenburg, TV Altenburg nehmen, oder wenn sich diese Menschen, für die man ein Programm macht, um dieses Programm einen Kopf machen, auch vielleicht widersprechen, aber auch vielleicht ab und zu ihnen oder anderen ein Lob geben. Aber Lob sei mal dahingestellt, es geht wirklich darum, mit Medien Dinge zu vermitteln, das ist ja Medium, und deutlich zu machen, auch vielleicht einzuordnen, was man selbst von bestimmten Dingen hält. Also, und da muss man natürlich sehr auch aufpassen, sie auch genauso wie das große ZDF oder andere, dass man Meinungen und Tatsachen, also Dinge, über Sachen beschrieben wird, ein Stück auseinanderhält und nicht am Ende so viel durcheinander macht, dass man sagt, man wird hier nur noch irgendwie sogar agitiert und wird vielleicht sogar manipuliert. Und ich glaube, diese Debatte haben wir ja seit ungefähr 10 Jahren. Ich habe das mal erlebt in Dresden. Ich glaube, das waren auch Leute aus der Schweiz. Ich habe extra nachgefragt, die da rumliefen mit Schildern. Das ist wirklich schon deutlich vor Corona und ich glaube auch deutlich vor dieser Migrationsthematik gewesen und haben gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk damals demonstriert. Waren vielleicht 30, 40 Leute. Und ich habe mir jetzt sagen lassen, aus dieser Szene auch ist dann Pegida entstanden und anderes. Aber unabhängig von dieser Schweiz oder wo auch immer her nicht, ich glaube, dass dass man sehr aufpassen muss, dass am Ende nicht die Art, wie man Medien betrachtet, kritisch betrachtet, man das Kind mit dem Bade ausschüttet und dann sagt, die wollen ja uns nur irgendwie was vermitteln, die wollen ja uns irgendwie die Welt erklären, die wollen uns vielleicht sogar das, wie sie denken, am Schluss überstülpen. Und so gesehen ist am Ende die Debatte zurzeit, wenn sie nicht gerade ganz schief läuft auf Staatsfunk, Lügenpresse und anderes hinaus, ist erstmal positiv, dass man hinterfragt und dass man auch sagt, ich habe in der Möglichkeit des Internet und anderes sehr viel auch die Chance, auch andere Stimmen und andere Meinungen zu hören. Ich muss sie nicht den einen oder anderen haben. Anderes Problem ist, kommen wir vielleicht noch dazu, dass im Lokalen immer weniger konkrete Meinungen dann publiziert werden.
Ja, und also das ist aus meiner Sicht auch so ein bisschen die Erfahrung, vor allen Dingen im lokalen, im ländlichen Raum, dass natürlich das Widerspiegeln der Thematiken aus dem ländlichen Raum, auch der Problemlagen im ländlichen Raum, in den Medien, die ja oft sehr urban geprägt sind, also großstädtisch geprägt sind, wenig vorkommen. Also das ist tatsächlich, glaube ich, eine der größten Kritiken, die wir auch unter den Kollegen im Lokalfernsehen in Thüringen immer wieder merken, dass das zwei unterschiedliche Welten sind zwischen dem, was, also MDR ist noch dran, oder also MDR Thüringen ist noch dran an den Themen, aber dann schon beim Sprung zum ZDF, also das ist so dieses Thema, so die klassische ostdeutsche Kleinstadt ist immer dann sexy, wenn ein Rechtsextremer irgendwas gemacht hat. Und auf einmal ist so ein Bild da und dann kommen plötzlich auch alle aus den Großstädten und dann wird so ein Narrativ bedient. Das glaube ich schon ein Problem. Ist das auch etwas, was Sie...
Also man muss das schon ein bisschen differenzieren. Erstens glaube ich, dass Demokratie am Ende, wenn lokale Medien, auch sowas wie TV Altenburg und ganz viele engagierte Sender oder Akteure in Thüringen zum Beispiel nicht mehr da wären, dass Demokratie damit deutlich schwächer geworden ist. Sie müssen sich nur vorstellen, wenn die Zeitung, ich hoffe, dass es nie so kommen wird, aber wir erleben ja schon auch in wenigen Regionen sogar ganz stark, wenn die Zeitung weniger wird, wenn lokales Fernsehen, lokale Hörfunkangebote, wir haben das in Thüringen, eine ganze Reihe von Bürgerradios oder andere Formate, wenn die nicht mehr da wären, wer berichtet denn von den Dingen? Wer berichtet denn davon, wenn sie nicht mehr da wären, was in Altenburg läuft, was im Kreistag läuft? Wer nimmt es denn auch kritisch auf und hinterfragt es und ordnet es ein? Wer soll am Ende, vielleicht sogar, jetzt wird das hier in Altenburg nicht so sein, aber etwas aufdecken, wenn vielleicht da irgendwas nicht so ganz sauber läuft? Und deswegen muss man sich klar machen, und es gibt Untersuchungen in Ländern, zum Beispiel in Kanada, auch in Amerika, wo lokale Medien, ich sag mal, aussterben, wie die Bienen weg sind, und dann kommen die nicht wieder. Und dort hat man festgestellt, Korruption steigt, das Engagement der Menschen nimmt ab, weil sie gar nicht mehr wissen, wo es Dinge sind. Extreme Positionen werden auch eher gewählt. Also man hat, es verändert eine ganze Gesellschaft ein gutes Stück. Also so gesehen haben sie auch eine riesengroße Aufgabe. Aber sie haben auch angesprochen, dass der ländliche Raum, wenn er dann verkümmern sollte, und wir leben ja auch gerade in Thüringen in einer Region, wo zum ersten Mal in Deutschland, in Greiz, der Versuch gemacht worden ist, die Zeitung, ja, ich verstehe die Verleger, die echt viel Geld in die Hand nehmen, um die Zeitung in die Fläche zu bringen, aber am Ende nie das Geld verdienen dadurch, weil es einfach mit dem, was sie dort, und nicht, ist nicht billig, sondern kostet schon sein Geld, mit dem kann man die Leute nicht bezahlen, die das durch Sand fahren. Und wir hatten in Greiz und Co. hatten wir ja diese Erlebnisse gehabt und am Ende erleben wir auch, wie in der Fläche, in anderen Regionen Deutschlands auch, eben auch Zeitung echt kämpfen muss. Nicht bloß das Austragen, natürlich auch Journalismus zu finden, Menschen zu finden, die es machen wollen. Und wenn wir das sehen, dann müssen wir schon sagen, das ist eine schwierige Entwicklung und da muss man auch überlegen, wir sind als Medienanstalt gerade dabei, wie kann man das fördern? Macht man jetzt seit einiger Zeit, aber bitte nicht, dass der Staat fördert. Da haben wir das Problem von vorhin. Das machen dann die staatsfernen Medienanstalten. Aber wir bekommen das Geld vom Land und machen das dann diskriminierungsfrei und transparent. Man kann auch überlegen, ob man neue Formate findet. Warum arbeitet nicht TV Altenburg mit dem MDR zusammen? Der darf übrigens nicht regional oder lokal werden. Der Öffentlich-Rechtliche hat ein übergreifenderes Aufgabenportfolio, und sodass sie auch arbeiten können, auch ihr Geld verdienen können. Weil wenn hier plötzlich nebenan der MDR sein Studio Altenburg aufmachen würde, ich glaube, sie hätten ganz schön ein Problem, würden strampeln, weil sie wollen ja auch das verdienen. Aber als sie merken, und diese andere Debatte ist die Debatte, die sie auch so ein bisschen durchschien, ist die Ost-West-Debatte. Wir haben schon leider im Osten nahezu, es gibt jetzt gerade eine Ausnahme, keinen Verleger, der nicht aus dem Westen dominiert ist. Und die Verlage haben natürlich viele Journalistinnen und Journalisten, die auch von hier kommen. Aber es entsteht auch so ein Narrativ. Und es ist nicht ganz unberechtigt, dass man seine Themen als Ostdeutscher nicht so wiederfindet. Und da hat jetzt gerade vor wenigen Monaten ein Verleger gesagt, ach, da in diese Lücke gehe ich rein, und hat eine Zeitschrift, jetzt Verleger ist bekannt, Holger Friedrich aus Berlin, der auch die Berliner Zeitung hat, und hat die jetzt mal ins Land geschossen. Demnächst soll er auch in Thüringen, konkret auch mit Thüringerinnen als Mitarbeiterin, dann möchte er das dann auch in Thüringen intensiv betreiben.
Das ist jetzt Zufall, das will ich jetzt gar keine Kritik an die Neue Zeitung, aber das Themen kommt jetzt Desinformation. Und zwar eben speziell aus anderen Quellen, angeblich manche Quelle, die sich journalistisch gibt, das aber tatsächlich nicht ist. Nun haben wir ja jetzt schon gelernt, die Landesmedienanstalt, so ich sage mal im weitesten alles, was elektronische Medien sind, ist sozusagen im Großen und Ganzen der Zuständigkeitsbereich. Was hat das an Arbeit, was bedeutet das an Arbeit für euch, vor allen Dingen für eure juristische Abteilung bei diesem Thema der täglichen Desinformation, die ja augenscheinlich an allen Ecken und Enden passiert?
Also man muss erstmal diesen Begriff Desinformation vielleicht ein bisschen ausdenken. Also wenn man jemanden desinformieren will und nicht nur missinformieren will, dann ist da meistens eine Absicht dahinter. Ich will irgendwie ihn oder sie dazu bringen, was zu denken und vielleicht auch was zu machen, vielleicht sogar in Bezug auf die Wahlen und anderes. Und Desinformation ist ein Übel dieser Zeit. Das ist schon so ein Betonfraß in unserer Demokratie und in unserer Festung, die hoffentlich auch lange noch gilt, weil natürlich die das losschicken, die haben kein Interesse daran, Strukturen, wie wir sie aufgebaut haben, die immer noch optimierbar sind, von freien Medien, von unabhängiger Medienaufsicht und so weiter zu erhalten. Die wollen unsere Gesellschaft verändern. Und deswegen muss man das erstmal erkennen. Also ich weiß nicht, wie Sie erkennen, dass etwas Desinformation ist. Wie machen Sie das, wenn Sie im Netz was suchen?
Ja, das ist die interessante Frage. Aber natürlich ist es erstmal immer so der klassische Punkt, zu gucken, ist es jetzt einfach eine Geschichte, die dem Absender passt? Und gibt es natürlich ganz klassisch, gibt es erstmal schon eine zweite Quelle. Und dann daran scheitert es meistens ja schon, die dieselbe Information hat. Und tatsächlich geht es mir so. Und da muss ich auch die Kritik an oftmals großen Medien, wo die Desinformation manchmal, oder dann sind wir vielleicht bei der Missinformation, schon in der Überschrift beginnt. Und dann, ich sag mal, ganz enttäuschend einen Artikel lese, dieses klassische Clickbaiting, das ist halt so die Frage, geht es da nicht eigentlich schon los? Und weil oftmals die Gesellschaft nur noch geeicht ist, eine Überschrift zu lesen und sich daraus eine Meinung zu bilden und nur mit der Überschrift zu diskutieren. Das merken wir auch teilweise bei unseren Beiträgen, dass wenn man mal eine knackige Überschrift gefunden hat, dass dann darüber gesprochen wird, also, mein Gott, lest doch mal diesen Beitrag, dann wisst ihr überhaupt, worum es geht.
Also das ist nicht Desinformation. Also dass Sie oder wer auch immer wirbt mit vielleicht ein bisschen reißerischer Art und Weise und seine Beiträge oder Dinge im Netz irgendwie aufmerksamkeitsheischend darstellen will, das ist okay. Vielleicht nicht ethisch okay, aber es ist okay erstmal. Aber dass man Menschen manipulieren will, ich nenne es jetzt mal so, ist natürlich nicht okay. Bloß wir sind keine Wahrheitspolizei. Und man kann übrigens auch mit einer Halbwahrheit ganz stark, ganz schnell Menschen auch in Unruhe versetzen oder in eine gewisse Ebene bringen. Wir haben von den Ländern vor einigen Jahren, Paragraph 19, ohne jetzt zu juristisch zu werden, als Medien, im Paragraph 19 Medienstaatsvertrag bekommen. Und dann hat man uns gesagt, ihr könnt als Medienanstalten überprüfen, ob bei Blogs zum Beispiel, die journalistisch daherkommen wie Nachrichten, ob die, wenn sie etwas sagen oder wenn sie zum Beispiel auf eine Umfrage, ging so ein bisschen um Corona und so, auf eine Umfrage verweisen, ob das auch wirklich repräsentativ ist und ob das wirklich journalistisch die Grundsätze eingehalten worden sind. Und da haben wir gesagt, auch den Ländern schon gesagt, sind wir sehr zurückhaltend. Also wir sind nicht eine Wahrheitspolizei und wir haben einige Fälle gehabt, aber sehr zurückhaltend und wollen auch nicht am Ende sagen, dass der Blog wirklich, wie sag mal, viele Inhalte problematisch sind, sondern das muss am Schluss auch eine Gesellschaft ein Stück aushalten. Aber zurück, was am Ende, was wir erleben, was wir wissen, was am Ende an Armadas und durch KI sowieso, an Bots und an Agenten, also KI-Agenten und so weiter, ohne es jetzt zu sehr auszuführen, auf uns und unsere Medienwelt, unsere Internetwelt zudonnert, tsunamihaft, das ist kein Spaß mehr. Das geht übrigens auch bis hin, Frankreich hatte letztens irgendwie plötzlich sich gewundert, dass die, fällt mir gerade ein, man hat es dann auf Russland zurückgeführt, wenn ich es richtig weiß, dass die Übernachtungszahlen in Paris zurückgegangen sind. Und dann kam raus, dass eine angebliche Ratten oder irgendwelche eine Plage in der Stadt wäre, die es überhaupt nicht gab. Die aber dann, man hat es zurückgeführt, will jetzt auch niemanden beschuldigen, zumindest habe ich mir so in Erinnerung, die man vermutet in diese Richtung. Also Sie merken, wenn es um diese Dinge geht, geschenkt, da kann man nicht geschenkt, aber das ist nicht, hat nicht diese Dramatik. Aber wenn es um unsere Demokratie geht, wenn es darum geht, dass Politiker was in den Mund bekommen, gelegt bekommen, wenn Seiten vom Spiegel, FAZ oder was weiß ich wo, gefälscht werden, wenn Artikel erkennbar nicht stimmen, aber rumgeschickt werden und dann irgendwelche Behauptungen aufgestellt werden. Das ist Desinformation und da muss man als Mensch ein gut Stück, das was Sie eben zu Recht gesagt haben, sich wappnen. Da kann auch keine Behörde diese ganzen Dinge wie ein Sieb, das würde ja so eine Art, ja, wieder Vorzensur sein. Mal schauen, was da kommt, machen. Und wir müssen uns klar machen, es gibt eine Reihe von Dingen, wo wir aktiv werden, wenn es dann Rechtsverletzungen sind. Da arbeiten wir mit der Kommission, der EU-Kommission zusammen, auch wenn sie strafbare Inhalte haben mit dem BKA und den Landeskriminalämtern, Staatsanwaltschaften. Aber in der Regel muss beim Thema Desinformation wir uns klar machen, wir brauchen eine Art journalistische Kompetenz. Also es müsste eigentlich jemand, es muss in uns muss ein bisschen ein Mike Langer sein, der uns klar macht, kann ich das glauben? Stimmt das wirklich? Wo steht das noch? Wenn das mir so ganz schnell, wenn es mich emotionalisiert, dann ist es vielleicht eher nicht so ganz wahr. Dann will da jemand was mitmachen. Und dann, wo ist die zweite Quelle? Und kann ich das Bild nochmal rückführen? Gibt ja die Rückwärtssuche auch bei Google und so. Ich muss mich selbst als Mensch mir klar machen, mich wollen Leute umgarnen, mein Geldbeutel, meine Stimmzettel, Hand dazu bringen, Dinge zu machen. Und wenn ich das nicht kann, dann werde ich am Schluss zu Stimmvieh. Dann werde ich manipulierbar und das wollen wir, glaube ich, alle nicht werden.
Aber das ist, glaube ich, auch so eine Änderung. Früher hat man eine Nachricht bekommen, ein Amoklauf da und da und dann wusste man, der hat stattgefunden. Jetzt ist man bei jeder Nachricht, also ich ertappe mich dabei, dass ich immer noch mal bei Google News, gibt es noch wenigstens eine zweite Quelle und ist es zumindest einer der großen Namen, der diese Information auch hat, um überhaupt zu wissen, hat das tatsächlich stattgefunden. Das ist etwa eine neue Qualität, die wir früher, glaube ich, so nicht hatten, weil man wusste, ich meine, die Quellen waren auch eindeutiger. Also man hat es in der Tagesschau gesehen, da wusste man, das hat stattgefunden. Heute bekomme ich schon weit vor der Tagesschau von irgendeiner dubiosen Seite.
Opa erzählt vom Krieg. Es ist vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Wir leben in einer anderen Welt. Wir leben in einer digitalen Welt. Wir leben und gehen in eine KI-geprägte Welt, von der ich, wenn ich ehrlich bin, ich komme gerade aus Berlin, war auf der Republika. Das ist so eine Messe, wo weltweit die größte Messe über diese neuen Entwicklungen diskutiert wird. Hochspannend, ganz viele, auch amerikanische, europäische Expertinnen und Experten sitzen da auf den Podien, diskutieren. Und da geht man, da muss man auch ein bisschen natürlich aufpassen und sich ein Stückchen auch mal wieder setzen und mal nicht zu sehr da auch wieder beeinflusst zu werden. Aber da geht man schon raus und sagt, buh, also KI und die Bedeutung und die Schnelligkeit, diese Skalierung, wie uns die KI-Welt wahrscheinlich in den nächsten Jahren nochmal das verändern werden. Das hat eine, finde ich, atemberaubende und ich finde teilweise auch demokratiegefährdende Geschwindigkeit bekommen. Um zurückzukommen auf die heutige Welt. Ja, es ist so. Wir wissen nicht mehr, was stimmt. Ich habe vor vielleicht 2 Monaten auch mit furchtbaren Momente gehabt, als ich gesehen habe, wie in den USA diese ICE-Agenten Menschen, die vermeintlich oder auch wirklich Migrationshintergrund hatten, auf der Straße geschnappt haben, gejagt haben wie Tiere und dann teilweise sind die auch dann nach Venezuela oder wo auch immerhin abgeschoben worden. Und ich habe gemerkt plötzlich, dass sie in meinem Feed bei X oder auch bei Facebook immer diese Videos kommen. Und dachte ich, das kann doch nicht sein. Also das kann doch nicht so eine Massivität haben, dass da fast nur noch. Und natürlich hat der Algorithmus gemerkt, der Fasco, der interessiert sich dafür. Und mir ist klar geworden, natürlich, ich habe geglaubt, dass die ganze Welt nur noch dieses Thema behandelt. Und habe mich da auch ein gutes Stück zurückgenommen. Es ist wieder normal geworden bei mir im Feed. Also in dem Newsfeed, in diesem, wo man so durchscrollt. Alles neudeutsche Worte. Aber das gehört auch dazu. Medienbildung, digitale Bildung heißt, zu erkennen, wie funktioniert das. Ich kann ein kleines Beispiel erzählen, eine kleine Geschichte. Als TikTok auf die Welt kam, in Anführungszeichen, habe ich dieses mir angeguckt und es ist jetzt toll. Und TikTok ist ja ziemlich perfide, ziemlich genial. Die erkennen innerhalb von Millisekunden, wo sie was wegwischen und das nächste Video gut finden. Da bleiben sie vielleicht 3 Sekunden, beim nächsten 5, beim nächsten nur eine halbe Millisekunde. Weg, 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 weg. Ach, da bleiben sie wieder. Die erkennen Sie, Herr Langer, oder mich innerhalb von wenigen Minuten. Und die erkennen uns, glaube ich, persönlich besser, als wir uns teilweise kennen. Und dann guckte ich da TikTok und plötzlich fand ich mich wieder, dass ich eine Viertelstunde gesehen hatte, wie einer in einem Urwald gerodet hat und irgendwie ein Swimmingpool gebaut hat. Oder wie einer eine Wand hochgezogen hat, ein Handwerker. Ich bin handwerklich völlig unbegabt.
Wahnsinniges Slow-TV.
Ja, ja, und ich habe das gar nicht verstanden und habe dann plötzlich am Ende gemerkt, dass ich das zwar nicht kann, aber dass es mich enorm beruhigt. Das heißt, diese TikTok hat innerhalb von, sag mal, von einem halben Tag mich besser gekannt, als ich mich gekannt habe.
Ich glaube, Thorsten Sträter erzählt immer in einem Programm davon, dass er stundenlang eine Teppichreinigung sich angeguckt hat, weil es ihn ungemein beruhigt.
So schlimm war es bei mir nicht, aber genau in die Richtung geht das. Und deswegen, und das muss er verstehen. Ja. Und so wie Ihre Frau vielleicht zu Ihnen sagt, wenn Sie, weiß ich jetzt nicht, irgendeinen privaten Sender, die ja finanziert werden über Werbung, wenn Sie da durchklicken und da kommt die Werbung und dann sagt Ihre Frau vielleicht zu Ihnen, oh, was, diese Werbung nervt und ich habe keine Lust auf die und schalt mal weiter, ist bei vielen so, und dann muss man ihnen erklären, ja, die sind finanziert durch die Werbung. Und übrigens, da gibt es ja auch viele, die sagen, diese Privaten, was die für ein Programm machen, dann sind wir für die Privaten zuständig, aber ich will es trotzdem weitererzählen, da kann man natürlich auch kritisieren, da gibt es Programminhalte, wo man na, zumindest sagt, ist das jetzt wirklich der Geschmack von so vielen Menschen? Aber es ist, ja, es ist so, wenn die Privaten mit Mozart und Beethoven ihr Geld verdienen könnten, weil wir uns abends, wir sind ein Kulturland.
Würden Sie es machen?
Würden Sie es machen? Ja, da wird den ganzen Abend wird Beethovens Neunte laufen und was weiß ich, die kleine Nachtmusik, weil wir uns dann hinsetzen, da kommt noch der Sohn dazu und die Frau und dann sagst du, ach, kommt heute wieder Beethoven, klasse, ich hole gerade noch ein paar Salzstangen. Es ist nicht so. Das, was im Privaten, auch natürlich im Öffentlich-Rechtlichen, aber die müssen andere Pflichten erfüllen, läuft, ist in der Regel das, was wir gucken wollen oder viele von uns und deswegen gibt es auch diese Inhalte und die Werbung finanziert das Ganze. Also Sie merken, ich muss das verstehen, das ist jetzt das Beispiel wieder für privates Fernsehen oder Hörfunk, ich muss es auch verstehen, genauso für diese digitale Welt. Und wenn ich als vielleicht 75-Jähriger mir am Schluss glaube, was ich da als Facebook immer wieder zugeworfen bekomme, vielleicht irgendwelche politischen oder anderen Inhalte, dass das alles in der Masse und die sind alle ganz furchtbar da in Berlin und wie auch immer, dass das alles unabhängige Akteure sind und ich verstehe, dass mich da Leute auch ein gut Stück, sag mal, ich will jetzt nicht sagen desinformieren, aber so informieren wollen, wie sie das für richtig halten. Wenn ich das nicht verstehe, dann bin ich für die eher Stimmvieh.
Also, wir sind am Ende der Sendung schon. Das heißt, ich wollte es eigentlich noch fragen und das, also ich frage es noch und möglichst kurze Antwort. Muss KI reguliert werden?
Ja, natürlich, wir regulieren das jetzt stärker. Wir haben als Landesmedienanstalten da auch jetzt ganz frisch, gibt es gerade einen Gesetzentwurf, dass die Bundesnetzagentur zusammen mit den Medienanstalten, sobald es Medieninhalte betrifft, regulieren muss. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich glaube, da würden wir, auch wenn wir das nicht machen würden, wenn wir nicht schauen, ob das jetzt Kennzeichnungspflicht sein muss oder so, ist eine andere Sache, aber wenn wir nicht am Ende auf diese Sachen schauen, wie wir auch jetzt die Algorithmen, die ich vorhin gerade nur kurz erwähnt habe, da haben wir auch eine Aufsichtspflicht, wenn wir diese nicht angehen, dann können wir den ganzen Laden zusperren, weil wir werden natürlich dann am Schluss in einer KI-regierten Welt von 6, 7, 8 großen, ich nenne es jetzt mal Oligarchen aus USA, vielleicht mit auch etwas sehr, zumindest nicht wenige davon, dubiosem politischem Verständnis, wie unsere Gesellschaft sich entwickeln soll, am Ende gut Stück ja beherrscht. Und wir gehen in so eine Technokratie, die, ich glaube, nicht das ist, was wir beide und ich glaube auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer in eine als Demokratie und als Zukunftsgesellschaft sich vorstellen und wünschen würden.
Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren. Ich befürchte, dass mein Handy mir jetzt Angebote für Teppichreinigung zeigt, weil nur das Wort gefallen ist. Ich danke Ihnen für das Gespräch und ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
45 Minuten Thüringen. Der Politik-Podcast vom Bericht aus Erfurt.